Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über Vertrauensangst. Wir haben eine Hörer-E-Mail und da ist die Situation folgende, dass die Partnerin vermutet, dass der Partner an einer Depression erkrankt ist. Da wollen wir drauf eingehen und sonst haben wir natürlich noch ganz viele weitere interessante Sachen. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Conny.
Hallo Daniel, guten Morgen.
Hallo, wie ist es?
Guter später Morgen wieder. Ich finde es wirklich immer noch gut, dass wir jetzt einen festen Termin haben.
Ja, das können wir jetzt die nächsten Folgen immer wieder sagen.
Das sagen wir jetzt immer wieder.
Ja.
Ja, mir geht's gut gerade. Ich habe einen sehr leckeren Kaffee, den ich noch trinke, weil ich wieder nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Ich nehme mir mal vor, dass ich vorher schon locker und in Ruhe gefrühstückt habe. Aber dann wird es doch immer ein kleines Gehetze. Das passiert dir wahrscheinlich nicht, wenn du schon so zeitig aufstehst.
Nee, ich war schon draußen und ich habe so ein bisschen im Haushalt schon gemacht, gefrühstückt. Ja, ich habe schon einiges erledigt.
Der Inhalt von einem ganzen Tag für manche anderen.
Ja, gut, das ist ja, muss man ja nicht qualitativ bewerten.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nee, ja.
Wie war denn dein Wochenende, Daniel?
Mein Wochenende war ganz gut. War allgemein war es ganz in Ordnung. Gestern habe ich mir eine Wärmflasche gekauft.
Oh, du hast keine Wärmflasche vorher besessen?
Nee, ich hab keine Wärmflasche und da musste ich an die letzte Folge so mit dem Erste-Hilfe-Kasten dran denken.
Ja, da hast du doch was erwähnt mit einer Wärmflasche.
Habe ich da was erwähnt mit einer Wärmflasche?
Ja, ich habe noch genau im Ohr, wie du was sagtest von, ja, da will man sich am liebsten mit einer Wärmflasche einfach nur ins Bett legen und da bleiben.
Ach so,
und
ja.
Es hörte sich so an, als würdest du das ständig so machen und natürlich eine Wärmflasche besitzen.
Nee, ich habe keine Wärmflasche. ich habe gestern erst eine gekauft.
Sehr witzig.
Das Schöne ist auch immer, dass ich nicht mehr weiß, was ich letzte Woche erzählt habe.
Ja.
Dafür
weiß ich das umso besser.
Ja gut, du musst ja die Folgen auch immer nochmal hören. Zur Qualitätssicherung.
Ja, genau.
Ja, genau. Nee, und jedenfalls musste ich mich da auch so an die letzte Folge dran gewöhnen. Und gestern habe ich dann die Folge gemacht mit Wasser, mit warmem Wasser und habe mich dann schön ins Bettchen gelegt und ein bisschen gelesen. Und das war wirklich, wirklich nett.
Ja,
ist
schön.
Jetzt kommt ja auch die kalte Jahreszeit. Und da habe ich auch eine Erkenntnis gehabt oder getroffen, sodass ich mich, glaube ich, jetzt teilweise mehr um mich selber kümmere. So, sonst früher, also ich bin, glaube ich, war und bin immer noch sehr streng mit mir und habe mir so selten irgendwie gute Sachen getan, glaube ich. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen, glaube ich, so mit der Wärmflasche. Dann habe ich es mir selbst schön gemacht. Ich habe jetzt auch eine Lichterkette auf meinem Balkon. Das sieht auch schön aus.
Echt, du hast eine Lichterkette auf deinem Balkon?
Ja, weil früher dachte ich immer so, das ist doch irgendwie Quatsch. So, das ist irgendwie einfach nur so Besitz und das braucht man doch gar nicht. Und das ist auch irgendwie überhaupt nicht notwendig. Und das Gleiche dachte ich auch von der Wärmflasche. Aber vielleicht ist es doch notwendig in dem Zusammenhang, dass man sich dann um sich selbst kümmert und sich selbst was Gutes tut.
Und es sich schön macht.
Ja, und es sich schön macht.
Und wie war das so, dass du das erkannt hast für dich? Was ging da so in dir vor?
Nichts. Nee, weiß ich nicht, was in mir vorging. Ich bin, glaube ich, nicht mehr so streng mit mir selber.
So, aber ich hab, war, Ja, sag ruhig erstmal.
Ich habe auch ein anderes Beispiel. So, eine Freundin von mir, die hatte immer ganz viele Teesorten. So, und die hatte immer eine riesen Auswahl an Tee und hat sich dann immer selbst verschiedenen Tee gemacht. Und ich dachte immer, warum hat man denn so viel Tee? Man kann doch immer nur einen trinken. Und ich habe irgendwie, glaube ich, in meinem Leben halt immer nur, wenn ich Tee gekauft habe, dann habe ich halt eine Sorte gekauft. Dann habe ich den alle gemacht und dann habe ich mir entweder die gleiche Sorte, wenn die gut war, oder eine andere Sorte gekauft. Und ich habe es irgendwie nie verstanden, dass man so viel von irgendwas hat. Und dabei ist es ja wahrscheinlich der Gedanke dahinter, man gönnt sich eine Auswahl an Tee. Und je nachdem, auf was man Lust hat, das bekommt man dann.
Ja.
Und jetzt, neulich, weiß ich nicht, vor 3-4 Wochen oder so, habe ich mir auch 2 Teesorten gekauft.
Nee. Und hatte 2 jetzt verschiedene Sorten.
das klingt wahrscheinlich mega banal, aber das ist. Ja. So, weißt du nicht, so sich was gönnen. So.
Das tut gut.
Ja, gut, das muss ich jetzt langfristig zeigen, ob das gut tut.
Naja, du merkst es ja direkt in dem Moment schon, wenn du dir das gönnst.
Ja. Ja.
Ich habe dann auch immer das Gefühl, oh ja, jetzt habe ich mir hier was Schönes gekauft. Ein richtig guter Tee. Und dann noch einen zweiten richtig guten Tee von mir auch.
oder die Wärmflasche, die ist vielleicht so ein besseres Beispiel. So, früher dachte ich halt wirklich, wozu braucht man das denn? Das Bett, das wird doch dann sowieso nach, weiß ich nicht, 10 Minuten wird es warm. Oder ist es warm?
Bei dir aber vielleicht. Also ich bin im Winter auf eine Wärmflasche angewiesen. Wenn ich kalte Füße habe, kann ich nicht einschlafen. Und das dauert manchmal mindestens eine halbe Stunde, bis dann irgendwann vielleicht was warm wird. Ohne Wärmflasche.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich ziehe dann einfach Socken an. So.
Das reicht alles nicht.
Das reicht nicht. Naja, jedenfalls ist es auch ganz schön mit so einer Wärmflasche im Bettchen.
Siehst du? Na, meine Frage zielte darauf ab, weil du diese Erkenntnis hattest, dass du dir jetzt lange Zeit irgendwie, dass du so streng mit dir warst, ob das so erschreckend war, dann zu merken, dass du eigentlich jetzt die ganze Zeit so streng mit dir warst und jetzt ein Bewusstsein darüber hast, dass du gut zu dir sein willst.
Erschreckend fand ich das nicht. Ich wusste das ja. Also ich glaube, ich habe das irgendwie auch schon gewusst, als ich es war. So, habe es halt nicht so hinterfragt, weil es für mich so ein Automatismus war. Und jetzt halt, das ist halt so eine Sache, die Therapie auch aufzeigt, so sich in dem Sinne auch so ein bisschen zu verändern. So, meine Therapeutin hatte das irgendwann mal gesagt, dass man natürlich auf der einen Seite streng mit sich sein kann, aber man könnte ja auch sagen zu sich selbst so, ach, heute geht's dir nicht gut, heute nehmen wir uns mal eine Wärmflasche und machen uns das schön und, weiß ich nicht, trinken einen Tee oder 2 oder 3 und lesen ein Buch und machen uns eine Kerze an oder je nachdem, was man halt irgendwie gut findet. Und ja, dann dachte ich ja, okay, so kann man es auch machen. Und da das ja sowieso alles so willkürliche Veränderungen sind manchmal oder gefühlt, dachte ich, gut, dann mache ich das. Wobei mich das auch mit der Wärmflasche auch so ein Stück weit auch wieder belastet ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich denke so, jetzt habe ich so Besitz wieder mehr. So, eigentlich will ich das alles relativ schlank halten, was meinen Besitz anbelangt.
Wieso?
Ich weiß nicht, weil ich ganz viele Sachen halt einfach nicht brauche. Und so, ich habe ganz oft so den Eindruck, dass Menschen Besitz wegen des Besitzens haben. Und so möchte ich irgendwie nicht sein. So, also ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie die Sachen, die ich brauche und die ich benutze, und den Rest sortiere ich aus.
Ah, okay. Ja, aber das kenne ich auch. Also Sachen, die ich gar nicht benutze, die will ich auch gar nicht da haben. Auch wenn ich dann 2 Jahre später nach dem Wegschmeißen merke, okay, jetzt könnte ich genau diese Sache doch nochmal gebrauchen. Aber dann ist es halt so. Aber ich, ja. Mich belastet das richtig, diesen Unrat. Also für mich ist es einfach so ein Messitum. Wenn ich da einen Haufen Zeug habe und damit ich eine Auswahl an Tant da habe oder so. Also das ist mir alles zu viel. Ich will alles, was ich nicht brauche, weg haben.
Ja, an was da hast?
Tant, also so Schund. Wie soll ich das nennen? Weiß das ist nicht. Ja, kein Müll, aber Schnickschnack, so Zeug einfach. Klimbim. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Synonyme ich noch finden kann.
Ja. Also manche Sachen so, da habe ich auch mehrere, aber das ist dann so punktuell irgendwie. Mhm. Und die benutze ich auch. Und ja. Aber sind, ich denke auch irgendwie immer, wenn ich irgendwann mal umziehen sollte, also da ist jetzt nichts in Planung oder überhaupt in Vorstellung, dann muss ich das alles mitnehmen. Und das ist irgendwie so eine Vorstellung, die macht mich richtig fertig.
Ja.
Das so, und oh nee, dann habe ich noch mehr Kartons und so viel und das muss weg. Und dann bin ich so richtig ein Stück weit getrieben.
Aber selbst wenn man schon so reduziert ist, ist es ja immer noch sehr viel, was man dann einpackt zum Umziehen.
Ja. Ich erwische mich auch selbst manchmal, dass ich das so im Kopf durchrechne, wenn ich jetzt umziehen würde, wie viel Kisten würde ich brauchen?
So. Das ist ja völlig verrückt.
Ja, das ist auch verrückt.
Obwohl es gar nicht zur Debatte steht.
Nee.
Krass.
Ja.
Das ist ja krass. Also manchmal denke ich auch so kleine Gedanken, ja, wenn ich mal umziehe, dann will ich das alles nicht da haben und ich fange schon mal an, Ordnung zu haben. Aber wofür? Ich habe das auch gar nicht in Aussicht. Das ist irgendwie merkwürdig.
Ja. Man
lebt merkwürdig. Auf dem Sprung, obwohl man gar nicht auf dem Sprung ist.
Ah ja, ja, das könnte sein.
Komisch.
Ja, man ist gehetzt oder, ja.
Weiß naja, man, vielleicht bin ich nicht hier, um hier zu bleiben.
Ja gut, vielleicht weiß man das ja unterbewusst. Bei mir, ich werde jetzt hier auch nicht ewig in meiner Wohnung bleiben. Irgendwann
ja, aber werde siehst ich wahrscheinlich du allein,
auch mal woanders hinziehen.
Allein diese Erkenntnis lässt einen das dann vielleicht schon so planen.
Ja.
Irre.
Irre. Okay, gut.
Ja, ich hatte übrigens auch noch eine Erkenntnis.
Oh, jetzt kommt's.
Weil du ja gesagt hast, das war jetzt deine Erkenntnis. Mir ist nämlich auch was aufgefallen.
Ja. Schieß los.
Ja, nämlich
ja.
Jetzt in meiner Gruppe, in meiner Weiterbildungsgruppe, habe ich jetzt so gerade in der letzten Woche gemerkt, wie schön das irgendwie ist, mit so vielen positiven Menschen zusammen zu sein. Am Anfang hat mich das so ein bisschen angeekelt, also dieser Positivismus sozusagen aus jeder Sache noch, die kann noch so schlecht sein, dann noch dankbar irgendwas anzunehmen und was Gutes draus zu finden. Aber es hat inzwischen so eine Wirkung gezeigt und das tut total gut, einfach nicht ständig jemanden um sich zu haben, der nörgelt und meckert, weil das habe ich jetzt jahrelang so gehabt und das war echt belastend. Also in den vergangenen Jobs, also in beiden. Also ich war ja fast 4 Jahre in einem Unternehmen, dann auch mal 1,5 in einem anderen. Und da waren immer Kollegen, die gemeckert haben, die unzufrieden waren, die ständig nur das Schlechte gesehen haben. Und ich bin auch gerne mit auf sowas eingestiegen. Hab den einen Job dann aber gewechselt, weil es mich dann doch langsam belastet hat. Und dann war es im nächsten Job wieder so. Und dann habe ich das ja beendet, dann war das weg, aber das hat trotzdem nicht gereicht, um das wieder auszugleichen. Und jetzt merke ich das so, dass das doch irgendwie gut tun kann.
Ja.
Das finde ich so krass.
Positivismus bedingt sich, oder wie sagt man das denn, verstärkt sich ja wahrscheinlich.
Ja.
Wenn einer positiv ist, dann wird der andere positiv, dann wird der andere wieder positiver und dann...
Aber es ist ja mit der Nörgelei genau das Gleiche, nur halt in der Abwärtsspirale.
Ja. Wahrscheinlich ist das mit allem so.
Ja. Das, Aber ich habe da, also das jetzt mal so zu erfahren und endlich mal in der anderen Richtung, ist echt schön. Also bin da gerade echt dankbar dafür. Und ich bin nämlich mit dem Fahrrad im Regen nach Hause gefahren letzte Woche. Und es war ein bisschen grau alles draußen. Ich bin nass geworden. Ich musste auch so ein bisschen die Augen zusammenkneifen durchs Fahren im Regen. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, ja, ist aber alles schön gerade. Also es stört mich nicht. Sonst sitze ich immer auf dem Fahrrad und motze vor mich hin, ja, der scheiß Regen. Jetzt ist das hier alles oll. Und es hätte ja noch eine halbe Stunde trocken bleiben können. Und das war dann gar nicht so.
Und das ist doch gut.
Ja, das hat mich dann keine Kraft gekostet. Diese Nörgelei, die zieht ja auch unheimlich viel Energie wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist mir auch dann erst bewusst geworden, dass wenn man die ganze Zeit so negativ ist, dass er Kraft ziehen muss.
Ja.
Die man gar nicht hat, also die ich gar nicht habe. Also die habe ich gar nicht abzugeben.
Ja, das ist ja, aber so Negativismus, das kostet schon viel Kraft, glaube ich.
Aber unbewusst, also ich habe jahrelang passioniert gemeckert und gemotzt und es hat mir Spaß gemacht. Aber
und jetzt
ich glaube,
bist du bekehrt.
Gut war es halt nicht für mich. Also selbst wenn mir das Spaß macht zu meckern, ist es ja noch lange nicht gesagt, dass es gut für mich ist.
Ja, na, man fokussiert sich halt auf die negativen Sachen.
Ja. Du bist ja auch eher der Meckertyp. So wie ich das wahrnehme.
weiß ich nicht. Also ja, kann schon sein. So. Was soll ich jetzt dazu sagen?
Nichts. Also ich dachte dass dir vielleicht auch irgendwas einfällt, dass das, ja.
Naja, so generell ist mir schon bewusst, dass das Negativismus Kraft kostet. Aber also aktuell fällt es mir auch extrem schwer, mich auf gute Sachen zu konzentrieren oder zu fokussieren oder die überhaupt zu sehen. Ja. Das ist natürlich schwierig so, aber das sehe ich auch als krankheitsbedingt.
Ja,
so, und also sonst glaube ich halt, sind meine Ansprüche relativ hoch. So, eigentlich sind die, naja, in gewisser Weise sind die auch so hoch, dass die nie erfüllt werden können. So an mich selbst.
Wo wir wieder zum streng zu dir sein kommen.
Ja. So, und das habe ich halt, das weiß ich auch, wo es herkommt, so habe ich früher halt gelernt. Hatte halt nie irgendwie das Gefühl, dem Anspruch zu genügen, und das habe ich halt für mich übernommen und so, das wird der Anspruch halt höher und höher und ich komme in gewisser Weise nicht hinterher.
Ja.
So, ja.
Ach, der steigert sich auch noch, der Anspruch.
Ja, natürlich. Also wenn ich, weiß nicht, ich habe jetzt Ziel Y und meinetwegen, wenn ich Ziel Y erreicht habe, dann rückt Ziel X in den Fokus und ich bin halt immer dabei, diesen Gap zu schließen zwischen Realität und Anspruch.
Ja.
So.
Endlos-Marathon.
Ja, das ist ein quasi Endlos-Marathon.
Ja, das kenne ich, aber ich bin auch auf einem guten Weg, glaube ich, davon wegzukommen.
Ja, na, das ist doch gut.
Es ist zu dem vorherigen Thema, fällt mir noch ein, auch schwierig, weil ich ja dann aus dieser Meckergesellschaft weggegangen bin in den nächsten Job. Und da wollte ich dann wirklich positiv sein und habe auch versucht, aus allem das Positive zu schöpfen, zu sehen, wahrzunehmen. Aber wenn dann um dich herum nur Leute sind, die du dann versuchst, damit zu beeinflussen, weil die genau in die andere Richtung denken, dann ist es noch mal mehr kräftezehrender, das aufrechtzuerhalten, weil du wirst quasi von allen Seiten gelöscht mit diesem Antrieb.
Ja, Also ich glaube, da gibt es so eine und so eine Beispiele, aber generell formt einen das Umfeld ja schon und hat Einfluss auf das Selbst.
Ja,
und wenn man natürlich
unheimlich anstrengend.
Ja, und wenn man natürlich immer mit negativen Sachen von seinem Umfeld konfrontiert wird, dann rücken die auch in Fokus.
Ja. Ja, und dann ist es mir auch aufgefallen, ich wollte dann ja gar nicht mehr meckern, aber irgendwie, wenn es alle anderen machen und du dann die Einzige bist, die das nicht macht, dann ist es halt irgendwie mühselig und dann lässt man es sein. Oder ich habe dann irgendwann aufgegeben, obwohl ich es nicht wollte. Und dann, man kann sich dann kaum noch der Situation entziehen.
Ja. Ich überlege gerade so, in meinem letzten Job, da haben die auch viel gemeckert. So, ich habe dann aber irgendwann nicht mehr mitgemeckert, weil ich das auch so als Schwäche der anderen gesehen habe. Weil warum meckern die denn oder warum machen die andere Leute schlecht, damit sie selbst besser dastehen, weil sie in sich nicht so gefestigt sind, um dem anderen irgendwie, oder sie wollen sich halt selbst herausstellen, indem sie den anderen schlecht machen oder die Lösung schlecht machen, die der produziert hat oder das Projekt schlecht machen oder irgendwas. Und da habe ich mich aber, da habe ich irgendwann einfach nicht mehr mitgemacht, weil ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, bringt mich nicht weiter, bringt die nicht weiter und...
Ja. Naja, wenn man sich entziehen kann, ist es ja auch ganz schön, wenn man da raus kann oder irgendwie eine Möglichkeit hat, davon wegzugehen. Ja,
für mich muss ich halt erstmal das so erkennen, dass das eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist. So, die offenbaren sich mit ihrer Meckerei und... So, eigentlich ich oder jetzt, es klingt natürlich ein bisschen blöd, aber ich bin besser, wenn ich es nicht mache. So, und das fand ich dann, war für mich plausibel und dann habe ich es eigentlich nicht mehr gemacht.
Ja. Ja, aber ich finde, dann ist man immer noch erst bloß bei Null, also aus dem Minusbereich weg zu Null, aber dann nochmal in den Positivbereich zu kommen, wenn man Menschen findet, die halt auch so denken wie du oder dich sogar mitziehen in den positiven Bereich, das ist dann nochmal die nächste Stufe.
Ja, ich finde, also gut, auf Arbeit ist natürlich immer so eine spezielle Situation, aber man muss nicht zwangsläufig, man muss ja nicht zwangsläufig, oder doch, man kann natürlich immer in positiven Bereich, aber man kann natürlich auch einfach so konstruktiv diskutieren, so nicht, oh, das ist ja schon wieder schlecht und das ist irgendwie doof, sondern mit der Herangehensweise, wie kann man es denn besser machen, oder?
Ja.
Was sind die nächsten Schritte, so wie und einfach darauf zu gehen. Und das wird aber auch anerkannt von den Gegenüber. Weil dann merken, glaube ich, auch andere, dass dieses Rumgemecker einfach nur Gemecker ist. So,
ja.
Und kein nichts Konstruktives hat.
Ja, stimmt.
So, und auf der Arbeit will man natürlich immer gute Lösungen oder bessere Lösungen.
Ja, schön wäre es, ja.
Ja, gut.
Wünschenswert.
Ja.
Ja. Wie geht's dir jetzt eigentlich gerade mit deinen Medikamenten?
Mit meinen Medikamenten? Ja, also ich vertrage die gut, glaube ich. Ich habe jetzt keine Nebenwirkungen. Oder zumindest keine auffälligen. Und sonst geht das eigentlich ganz, ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung so. Das allgemeine Befinden wird besser.
Ach, das ist ja schön.
Genau, aber ich stehe halt irgendwie an so einem Punkt, so ich glaube, ich habe mich jetzt relativ gut eingerichtet, aber es muss ja auch irgendwie weitergehen. So, ich muss auch wieder Arbeit finden, so, das kann ich mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, wieder arbeiten zu gehen, so, das ist irgendwie, noch so ein großes Ding und irgendwie so eine Entwicklung muss stattfinden oder ja. Ich möchte, dass sie stattfindet und da muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wie ich das machen kann.
Mhm.
Ja. Okay. Genau, aber sonst das ist alles
aber
okay.
Aber das ist ja dann auch was, dass die Medikamente weniger leisten, sondern die bringen dich ja nur wieder in eine Stimmung, in der es geht. Und der ja. Rest ist ja eher inneres Wollen.
Ja, aber ich weiß, ja, das ist, weiß ich nicht, Therapie und Medikamente. Das ist ja, ja so ein Mix.
Genau, die Therapie löst ja dann eher das andere. Die Frage ja. Nach dem Job und so.
Ja.
Ja, aber das ist sehr schön, dass sich da endlich was bewegt.
Ja. Das, ja, es ist auch alles okay. Ich bin da immer natürlich ein bisschen ungeduldig und da ist natürlich auch wieder so der Anspruch da, das jetzt hier zack, 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 zack zu machen, Job, irgendwas, Veränderung. Aber vielleicht brauchen manche Sachen einfach nur Zeit.
Ja, und da soll man Geduld haben.
Ja, da soll man Geduld haben.
Frage ich mich immer, wie viel Geduld man denn noch haben muss.
Ja, wahrscheinlich sein ganzes Leben.
Das ganze Leben ist ein Geduldsspiel.
Ja.
Daniel, ich wollte dich heute mal darauf ansprechen. Wir haben nämlich in der letzten Folge schon mal so ein bisschen das Thema Vertrauen angerissen. Da hattest du ja berichtet, dass du da auch ein bisschen mit deiner Therapeutin im Zwiespalt bist oder im Konflikt, wie auch immer man das so beschreiben möchte. Wie ist denn da generell deine Werteskala zum Thema Vertrauen? Deine Einstellung?
3,3.
3,3.
Ja, auf der Skala. Nee, weiß es jetzt nicht. Ich glaube, es kommt, glaube ich, stark auch auf die Personen an und auf den Zugang zu den Personen.
Mhm.
Ob ich da vertraue oder nicht. Generell habe ich, glaube ich, nichts gegen Vertrauen. Aber mir fällt es in gewisser Weise schon auch schwer zu vertrauen, obwohl das auch so situationsabhängig ist. Und auch das liegt natürlich auch an mir, so je weiter ich mich öffne, desto mehr, weiß ich nicht, Vertrauensangst habe ich.
Mhm.
Je weniger ich mich öffne, desto einfacher kann ich, glaube ich, vertrauen.
Also je mehr du so einbringst in eine Zwischenmenschlichkeit, desto größer ist da irgendwas anderes, das dich wieder zurückhält.
Ja, das ist ja die Selbstsabotage, glaube ich. So. Ah. Ich habe auch neulich, mir so Gedanken gemacht, dass es gibt ja so aus dem Fußball so Training, wo, weiß ich nicht, der eine Spieler hat so eine Schlaufe um und der andere Spieler steht da hinten und hält ihn an der Schlaufe fest und der Spieler vorne, der muss immer rennen. Und manchmal fühlt sich das so an. So als ob man irgendwie so ein Gummiband an sich hat und...
Als ob du beide davon bist.
Nee, ja, oder also das Gummiband ist halt irgendwo angebracht oder so und ich will eigentlich irgendwas machen, aber so eine Kraft hält mich irgendwie zurück oder so ein Zweifel oder die Selbstsabotage oder irgendwie...
Aber wenn du sagst Selbstsabotage, dann bist ja doch du derjenige, der das Gummiband festhält und der vorne rennt.
Ja.
So stelle ich es mir gerade vor.
Ja, das kann sich selbst. Kann schon sein. Ich wollte eigentlich eher auf das Bild hinaus, dass ich was machen will und zurückgehalten werde. Im Falle der Selbstsabotage halte ich mich wahrscheinlich wirklich selber zurück oder Verhaltensweisen oder irgendwas.
Und wie ist das in so einer Grundsituation? Vertrauen, das gibt es ja in allen möglichen Situationen. Also zwischenmenschlich ist es natürlich besonders sensibel, das Thema. Aber jetzt, wenn jetzt jemand auf der Straße dich fragt, ob er mal kurz mit deinem Handy telefonieren kann, da fängt das ja auch schon an. Sagst du dann ja oder nein?
Da sage ich nee.
Generell oder kommt es auch darauf an, wie sympathisch oder unsympathisch die Person ist oder wie plausibel die dir erklärt, warum das jetzt so dringend ist?
Kann natürlich immer sein. Allerdings, also beim Handy würde ich, glaube ich, auch, ist das ja so ein, da gab es mal eine Studie zu, ein Handy ist ein sehr emotional aufgeladener Gegenstand. Mhm. Das ist quasi wie, das ist wie so ein Teil vom Ich, glaube ich, kam in der Studie raus, so, das ist quasi wie so ein verlängerter Arm oder sowas, so ein Werkzeug, was aber schon in einen übergeht, deswegen gibt es ja so viel quasi Handysucht und sowas.
Ja, krank.
Und deswegen ist Handy natürlich jetzt ein schwieriges Beispiel, weil da ganz viele vertrauliche Daten drauf sind. Wenn ich dem das gebe, dann muss ich es ja entsperren. So. Mhm. Also der hat dann quasi, wenn er wegrennt, hätte er auf alles Zugriff, also auch auf, keine Ahnung, alles quasi, mein ganzes Leben.
Könnte ja auch ein junges Mädchen sein.
Könnte auch ein junges Mädchen sein. Natürlich, weiß ich nicht, kommt es darauf an, wahrscheinlich würde ich dann eher irgendwie, weiß ich nicht, die Nummer haben wollen, anrufen und dann auf Lautsprecher machen oder so. Aber kommt natürlich auf die Person drauf an. Ja. Wie wäre das also, bei dir?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde es auch sehr stark davon abhängig machen, wer mich fragt und wie die Person wirkt. Aber ja, ich wäre schon sehr zögerlich. Also gerne würde ich es nicht machen. Also kommt auch drauf an, wo genau, also in was für einem Ort das passiert, ob es mitten auf der Straße ist oder irgendwo draußen im Wald oder sonst wo. Ja, das ist schon schwierig. Handy ist wirklich so eine Sache.
Ja, aber was du da ansprichst, oder es ist ja so ein Urvertrauen den Menschen gegenüber, dass nichts Schlechtes passiert.
Ja.
Ja, gut, das ist ja, weiß ich nicht, das, also ich habe jetzt immer von so einem anderen Vertrauen, von so einem tiefgründigeren Vertrauen gesprochen.
Ja, beschreib das doch mal genauer, wie du das verstehst, dieses andere Vertrauen. Ja,
ich habe gerade selbst für mich überlegt, wie würde ich das denn definieren, und ich bin gerade, was ist denn Vertrauen? Also nee, ist jetzt eine Frage an dich.
Ach so. Ja, ich habe ja auch ein bisschen schon überlegt, was genau das für mich bedeutet, und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Vertrauen vielleicht gar nicht so das Ding ist, weil ich versuche, sehr wohlwollend zu sein. Aber was mir sehr wichtig ist generell, ist Ehrlichkeit. Also es ist mir sehr wichtig, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, und je enger das ist, desto mehr, aufrichtig mir gegenüber sind und eben ehrlich das sagen, was sie denken und meinen. Weil ich finde, ganz oft erleichtert das auch die Situation, auch wenn es vielleicht eine unangenehme Aussage ist oder so. Aber, oder also auch verheimlichen finde ich schlimm. Von Dingen. Es ist ja nicht gleich Lügen, aber es ist eben vorenthalten, und damit habe ich auch so ein Problem. Das finde ich nicht gut.
Ja, aber das, also Verheimlichen ist ja schon auch ein Vertrauensding, glaube ich.
Ein Vertrauenswas?
Ding.
Ding, ja.
Ja, Krimskrams, oder was hast du vorhin gesagt? Weil wenn der andere sich oder Sachen verheimlicht, dann vertraut er dir ja eigentlich nicht.
Ja, genau.
Weil Sonst würde es dir ja einfach sagen.
Ja, genau, das sind nämlich, also das ist ja so eine Wechselwirkung dann auch.
Ja.
Das ist ja einmal, also das Vertrauen kann ja auch erschüttert sein, wenn du jemandem was anvertraust, was Persönliches oder einen Gegenstand verleihst, geht ja auch. Und du vertraust dahingehend so weit, dass du dir sicher bist, diese Person wird das auch vertraulich behandeln und nicht weitererzählen oder den Gegenstand nicht beschädigen, sondern dir so zurückgeben, wie du ihn ausgehändigt hast.
Ja, na, Vertrauen ist ja wahrscheinlich, du vertraust dem Gegenüber, dass er nichts Schlechtes für dich will. Oder die Sachen in was Schlechtes nutzt.
Naja, ich glaube,
weiß nicht,
da,
ob das eine gute Definition ist.
Ja, da gibt man so ein bisschen halt seine Macht ab, seinen Einfluss, den man dann eben nicht mehr hat. Man begibt oder gibt eine wichtige Sache in die Hände eines anderen und damit gibt man die Kontrolle auch ab.
Okay.
Vielleicht.
Ja.
In der Art.
Ja. Schwierig.
Ja, sehr schwer. Naja, und dann kommt es halt auch auf die verschiedenen Situationen an. Also ich merke es zum Beispiel auch ganz stark, wenn jemand nicht ehrlich zu mir ist. Das fällt mir sehr schnell auf. Also okay. Das ist ganz oft, also ich weiß nicht, ich brauche wirklich nicht lange, um zu spüren. Also es ist irgendwie auch so ein Gefühlsding. Zu merken, dass eine Person nicht ehrlich ist oder was verheimlicht oder anders beschreibt, als es wirklich ist oder passiert ist oder sie meint. Also das ist irgendwie, auch wenn es nicht offensichtlich ist, aber irgendwie fühlt es sich dann nicht nach der Wahrheit an.
Okay.
Ja, und da ist es so, wie du sagst, dann bringt diese Person, die das so macht, dir kein Vertrauen entgegen. Oder denkt vielleicht, nee, das kann ich der Person nicht zumuten oder sonst was.
Ja, gut, also, das ist ja genau so. So verheimlichen kann natürlich auch irgendwie so schützend sein.
Ja.
Also es muss ja vielleicht gar nicht immer Vertrauens...
Es hat ja verschiedene Beweggründe wahrscheinlich, warum man das macht.
Und was machst du dann mit der Information oder in der Situation? Ziehst du dich dann selbst zurück oder...
Ja, oft versuche ich halt die Beweggründe dahinter zu verstehen, warum das so ist, wie es ist. Also es ist unterschiedlich.
Es ist unterschiedlich.
Das fasst es
sehr gut zusammen.
Aber es hat ja auch wieder was natürlich mit Prägung zu tun. Auch wenn man jetzt so, also eine Freundin von mir, die ist halt so aufgewachsen, in so einem Partyort, weiß ich nicht, das Mallorca von Deutschland, irgendwas in der Richtung, so ähnlich, wo heißt...
Das Mallorca von Deutschland?
Nein, das vergisst das, das weiß ich nicht, ob das überhaupt stimmt. Aber was? Auf jeden Fall so ein Ort, wo immer ganz viel Partytourismus ist und die Leute dann ausrasten, besoffen durch die Straßen laufen, vor allem so Männer, und überall hinpinkeln und gewalttätig sind und so. Und deswegen hat sie halt heute das Bild, wenn sie auf der Straße nachts irgendwo ist, dass jeder Mann so ist und auch nicht nachts auf der Straße, sondern in egal welcher Mann. Sie hat da auf jeden Fall die Annahme, dass jeder erstmal schlecht ist und ihr was Böses will. Jetzt mal ganz grob runtergebrochen.
Ja, ich überlege gerade, was das für ein Ort ist. Okay, ja.
Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil das ist ja hier, ich möchte keine Namen
Das ist ja klar. Ich habe gerade nur für mich selber überlegt, wo wird Mallorca Deutschlands?
Nein, ich habe gesagt, ja, du hast das vergessen.
Ja, das ist ja besonders gut so. Nee, hier habe ich was gesagt, aber vergiss das mal.
Ja, genau.
Denk nicht an den rosa Elefanten. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann Vertrauen ist oder ob das dann eher Prägung ist. So. Also ich,
na, aber spielt es nicht beides ineinander?
Ja, irgendwann im Endeffekt spielt ja Vertrauen wahrscheinlich in alles rein. So, ich habe das Vertrauen, dass es später mal gut wird oder eben nicht. Ich habe das Vertrauen, dass andere Menschen zu mir wohlwollend sind oder eben nicht.
Aber das könnte man auch Glauben nennen.
Ja, also das ist so, und der Vertrauen, weil Vertrauen ist so beziehungslastiger, finde ich.
Mhm.
Also so menschliche Beziehungen, so wenn da jetzt Leute irgendwie auf der Straße, gut, natürlich habe ich dann in gewisser Weise ein Misstrauen auch den Menschen oder Männern in ähnlichen Situationen gegenüber. Aber
es gibt ja auch Leute, die laufen durch ihr Leben und denken, alles ist schön und alles ist gut und positiv und nicht so viel Misstrauen. Misstrauen ist ja das Gegenteil von Vertrauen.
Das wollen sie einem weiß machen. ja, ich weiß nicht, aber...
Aber guck mal, dann lass uns doch mal mehr auf Beziehung eingehen.
Okay.
Wenn wir jetzt hier, wir kommen ja anscheinend da, das ist zu schwierig, ja, das Thema für uns.
Das hängt ja auch, weil irgendwie tue ich mich da schwer mit dem Begriff Vertrauen.
Aber wie ist das in Beziehungen für dich? Also schaffst du es überhaupt, Beziehungen einzugehen? Oder,
ja, das schaffe ich.
Oder hast du Ängste?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube in Beziehungen, da jeder hat irgendwie Ängste, gerade am Anfang, man kennt sich nicht so gut, man weiß irgendwie nicht, was der andere für eine Vorstellung hat, was man selbst irgendwie hat, aber so generell finde ich das Modell angenehm, so in einer Beziehung zu sein.
Mhm.
Also Beziehung.
Also
jetzt
wir
auch
sprechen
als Beziehung
romantischer Natur.
Genau, ja.
Ja.
Das finde ich ist ein gutes Modell. Also das ist angenehm. Und da habe ich eigentlich auch kein Problem zu vertrauen. Das ist aber ganz interessant. Da spreche ich auch öfter mal mit meiner Therapeutin drüber. So ehemalige Beziehungen sind da natürlich immer Thema. Und in meiner ehemaligen Beziehung mit meiner Ex-Freundin, da hatte ich wahrscheinlich eher das Verhaltensmuster, mich selbst nicht so zu zeigen. Das hatte aber weniger Grund, dass ich da kein Vertrauen hatte, sondern das war eher so, ach, warum soll ich mich jetzt hier mit den schlechten Sachen beschäftigen? So, lass uns doch auf das Gute fokussieren. So, irgendwie, ich will jetzt, weiß nicht, am Beispiel, ich habe Probleme auf Arbeit, ich verdränge das für mich selber und ich will dem Ganzen auch in der Beziehung eigentlich keinen Raum geben. So,
das heißt, du hast dann Arbeit und Privates auch strikt getrennt?
Ja,
in dem Sinne? Also daraus.
Ja, aber das ist jetzt das gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern so allgemein. Weiß ich nicht, das hätte auch irgendwas Privates, irgendein privates Problem, weiß ich nicht, keine Ahnung, zum Beispiel Steuerrückzahlung oder irgendwas muss ich machen, finde ich nicht toll. Wäre jetzt aber nichts, worüber ich groß spreche oder sprechen würde, weil ich mich mit den schlechten Sachen irgendwie so einfach, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, ich will mich lieber auf die guten Sachen beschäftigen. Irgendwie, man macht einen schönen Ausflug oder man fährt irgendwo hin und so, oder weiß ich nicht, macht sich einen schönen Abend, kocht irgendwie was.
Also aber hast du die Beziehung irgendwie reinhalten wollen, so sauber oder?
Nee. Einfach für mich wollte ich mich nicht mit den schlechten Sachen beschäftigen, so. Das war halt meine Einstellung. Das hatte jetzt nicht irgendwie, dass ich die jetzt reinhalten wollte oder so, aber für mich war halt der Impuls so, warum soll ich mich mit den schlechten Sachen beschäftigen, wenn ich mich mit den guten Sachen beschäftigen kann? Speziell in einer Beziehung.
Mhm.
So, aber was das natürlich auslöst, ist, dass der andere merkt, dass ich da vielleicht ein Problem habe oder irgendwas mich beschäftigt, was ich nicht mit ihm teile. So, was natürlich für den Gegenüber erstmal für mangelndes den Eindruck erwecken kann, dass ich mangelndes Vertrauen habe und meiner Partnerin nicht alles erzähle. Obwohl es halt eigentlich null der Impuls ist.
Ja, so. Ach so.
Und das ist so ein Ding. So. Und so eine Beziehung, also die wird wahrscheinlich auch fester, wenn man sich negative Sachen erzählt oder so ein bisschen auch die Probleme erkennt und sich da gegenseitig unterstützt und so. Da kann man wahrscheinlich nochmal so auf so ein nächstes Level kommen, was ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, also was mir nicht klar war.
Ach so, da hast du dich gar nicht so mit auseinandersetzen wollen, mit der Dynamik auch.
Das habe ich jetzt erst in der Therapie so. Also da ist ja allgemein so viel in Beziehungen gehen, ist ja immer Thema. Und dass man halt auch mit unangenehmen Sachen oder mit negativen Sachen die Beziehung stärken kann. Und das ist ja sowohl romantischer Natur als auch
zwischenmenschlich.
Zwischenmenschlich und ja, dadurch, dass ich wahrscheinlich den Eindruck erweckt habe, mich nicht anzuvertrauen, hat meine Partnerin sich natürlich auch nicht mir hundertprozentig anvertraut. Weil da natürlich dann in dem Sinne ein Bruch war oder ein vermeintlicher Bruch, der wahrscheinlich als auf Vertrauen oder aus so einer Vertrauensebene wahrgenommen wurde, aber für mich eigentlich nur so war, ja, warum soll ich mich hier mit den schlechten Sachen beschäftigen? So, wir können uns so einfach auf die guten Sachen konzentrieren.
Ja, aber hast du das mal so geäußert? Dann, also es gab ja bestimmt auch mal Situationen, wo du darauf angesprochen wurdest, was ist los? Ich merke, bei dir ist gerade irgendwas,
ja, was dich beschäftigt. Aber so da, glaube ich mal, habe ich dann auch eher zugemacht, so, wo ich meinem Problem auch gar nicht so den Raum geben will. Also es ist wahrscheinlich so was Generelles, so was ich lange gemacht habe, so irgendwie die negativen Sachen einfach vermieden. So, wenn ich sie wegdrücke, dann sind sie auch nicht präsent.
Ja.
So, das hat mir jetzt auch nicht gut getan. Sonst, weiß ich nicht, wäre ich jetzt wahrscheinlich in einer anderen Situation. Und das ist aber auch was ich in der Therapie gelernt habe, was ich wahrscheinlich in kommenden Beziehungen ändern werde. Oder zumindest möchte ich es ändern.
Das heißt, du möchtest dich dann öffnen?
Na, mehr zeigen. Also es geht einfach, glaube ich, mehr so ums Zeigen. Ja, und darüber auch so eine. Und ich will dann auch nicht so weinerlich klingen oder so. Und dann habe ich dieses Problem und jenes Problem und so. Und das ist auch so wahrscheinlich vom Anspruch wieder so möchte ich nicht sein. So,
ja,
ich möchte auch niemand sein, der irgendwie einen Haufen Probleme hat und nichts auf die Kette kriegt. Und das möchte ich halt nicht.
Ja, da sprichst du ein echt gutes Thema an, weil das, diese Gedanken habe ich auch. Gerade, also ich habe jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, gar keine Beziehung mehr geführt. Erstmal, weil ich da, also erst musste ich meine Trennung verarbeiten, das hat eine ganze Weile gedauert, dann ging es mir gesundheitlich immer schlechter, sodass ich irgendwie auch dachte, naja, jetzt habe ich gar keine Kraft für sowas. Und auch gar keine Wahrnehmung dafür. Also ich war dafür gar nicht so richtig anscheinend aufgeschlossen, obwohl ich es mir vielleicht auch hier und da mal gewünscht hätte. Und andauernd habe ich diese Gedanken, ich bin eigentlich ein Wrack, körperlich und psychisch manchmal auch. Und wer soll denn das aushalten? Wer soll das auffangen sozusagen? Oder wer verliebt sich denn in jemanden, mit dem man nur in Anführungszeichen Arbeit hat? Und ja. Da habe ich halt schon irgendwie Bedenken, dass wenn ich sowas mit reinbringe, also dass das eben auch nicht jeder aushalten kann, beziehungsweise es jemand sein muss, der nicht selber noch genauso viel mit einbringt, weil dann so das irgendwie, weiß ich nicht, ob man dann gegenseitig genug Kraft dafür hat.
Ja, naja, das ist natürlich eine interessante Sache, die du jetzt sagst. Da fällt mir ein Gespräch mit meiner Therapeutin ein, weil es kommt, also natürlich irgendwie kann man das nie wissen, dass der andere dann sich darauf einlässt und ihm das dann vielleicht zu viel Arbeit ist oder so. Mhm. Aber man kann es auch andersrum sehen, dass es geht einem schlecht, man ist vielleicht einsam, man sehnt sich nach jemandem und dann, weiß ich nicht, gibt es da Person XY oder so oder man lässt sich dann darauf ein und dir tut es gut. Also man soll dann wohl so einen gewissen Egoismus haben. So einfach dann so, okay, mir tut es gut, wer weiß, was daraus wird, kann man sowieso nicht sagen, kann man aber auch nicht sagen, wenn es andersrum ist und jedem das gut geht und dann quasi nimmt man sich das so einfach, so, ja, weil stimmt. Das für einen selbst gut tut.
Außerdem kann man ja auch gar nicht für die andere Person irgendwelche Entscheidungen treffen, das müssen die ja selber wissen.
Das ist sowieso und du weißt
auch nicht. Und die werden einem schon signalisieren, ob ja oder nee.
Ja, und du weißt ja auch nicht, wie die Wahrnehmung des Gegenüber ist.
Ja, also, ja. Das weiß man halt nicht, sei denn man fragt.
Ja, selbst dann, dann kann man fragen. Aber so, ich selbst glaube ich, oder habe mich immer so wahrgenommen, dass ich ein bisschen emotionslos bin. Und meine Therapeutin sagt aber immer, ich bin ganz sensibel. Ja. Also vielleicht habe ich da auch, weiß ich auch gar nicht, wie ich in dem Punkt auf andere Leute wirke. Deswegen kann man das auch generell nicht sagen.
Ja, man sieht da doch immer andere Sachen, als das vielleicht nach außen sichtbar ist.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall macht es das Ganze nicht einfacher, finde ich.
Ja, das ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt immer so der Zweifel, der an einem nagt, so in allem, so, das irgendwie.
Ja. Außerdem ist es auch einfach schwierig, so eine Depression damit einzubringen. Also gerade das ist auch, also ich habe ja, als meine Depression akut war, habe ich ja eine Beziehung geführt und das war alles andere als angenehm für beide Seiten. Also ja. Es hat es vielleicht sogar noch schwieriger gemacht, in dem Moment eine Beziehung zu führen, als wenn ich ganz alleine gewesen wäre und nicht so eine Wechselwirkung dann noch zusätzlich entstanden wäre. Ich weiß es nicht. Mhm.
Ja.
Wir haben ja dazu auch eine E-Mail bekommen.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt noch was. Weil das war, ich dachte irgendwie so, du bist mitten im Satz. Wir haben eine E-Mail bekommen, also wir haben sogar mehrere E-Mails wieder bekommen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns auch mal eine E-Mail schicken wollt, mit Themenvorschlägen, Fragen oder irgendwas, dann schickt uns gerne eine E-Mail an fragen@dark-mind. Und
.de.
.de, dark-mind.de, fragen@dark-mind.de. und die in der einen E-Mail ging es aber um die Frage, also hat uns eine weibliche Zuhörerin geschrieben und die vermutet bei ihrem Freund eine Depression. So. Und dann hat sie uns ein bisschen die Situation geschildert und meinte, der Partner, der zieht sich immer weiter zurück und sie versucht es irgendwie zu öffnen mit Fragen, wie geht's, was ist los, was bedrückt dich. und hat sie uns da nach unserer Meinung gefragt. Conny, möchtest du antworten?
Die Situation ist ja diese, dass ihr Freund eben das auch ein bisschen leugnet. Also so wie ich es verstanden habe, selber sich wahrscheinlich auch gar nicht eingestehen, dass er erkrankt ist an einer Depression, sondern lässt es halt nach außen einfach so dastehen, dass er Zeit für sich braucht und eben in Ruhe gelassen werden möchte. Und da ist es ja super schwer, da noch irgendeinen Zugang zu finden. Und die Frage lautete ja auch, wie kann man sich der Person nähern? Weil Dinge wie geht's dir? Und ich merke, du hast gerade irgendwas, funktionieren anscheinend nicht. Ich persönlich finde es auch super schwer, weil wenn ich mich in mich selbst hineinversetze und mich jemand fragt, wie es mir geht, da ist auf sowieso gleich alles zu dicht, also da habe ich gar keine Lust drüber zu sprechen. Aber ansonsten sind die Situationen auch relativ unterschiedlich. Also man möchte eigentlich schon gefragt werden, man möchte irgendeine Art von Aufmerksamkeit, kann aber auch nicht unbedingt irgendwas von sich geben oder sprechen oder was auch immer. Also man ist da in sich selber einfach total gefangen. Weil das kann, die kleinste Kleinigkeit kann irgendwie schon wieder Widerstand bewirken, sodass man noch weniger erzählen will. Aber eigentlich will man trotzdem Aufmerksamkeit oder mal nur in den Arm genommen werden, ohne zu sprechen. Also es ist echt super schwierig. Daniel, du bist ja auch eher jemand, der sich gern zurückzieht.
Jetzt bin ich gespannt. So generell ist das natürlich bei der E-Mail schwer zu sagen, ob der Partner wirklich depressiv ist. Das kann man jetzt aus so einer E-Mail nicht rauslesen. Es gibt natürlich immer Indizien dafür, aber es gibt natürlich auch irgendwie tausend andere Gründe, die so ein Verhalten erklären würden. Deswegen ist es allgemein ein bisschen schwierig. So mit Fragen, so wie geht's dir, was ist denn los? So, die sind ja sehr nett gemeint. Aber bei mir zum Beispiel erzeugen die sehr schnell Druck. So, weil wenn es mir schlecht geht, dann will ich eigentlich nicht erzählen, dass es mir schlecht geht. So, mir geht's schlecht, jemand fragt mich, hey, wie geht's dir denn? Und dann will ich nicht derjenige sein, der irgendwie die Stimmung trübt und dann sagt, ja, alles scheiße, alles dies, das Probleme, nee, das auch noch und so weiter. Falls der Partner wirklich depressiv ist, glaube ich, kann man da relativ offen mit umgehen. So, man kann sich kurz hinsetzen, der ganzen Sache Raum geben, so als Partnerin dann, ja, ich habe mitbekommen, dass dir in letzter Zeit nicht so gut geht. Wenn du darüber reden willst, dann ja, weißt du, dass ich für dich da bin, oder dann lass uns drüber reden, Zeit, Ort, alles kannst du bestimmen. Und mehr als dieses Angebot, glaube ich, kann man gar nicht machen. So, und dann ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man dem Ganzen auch Zeit gibt und dann nicht immer wieder nachfragt, hey, willst du jetzt darüber reden? Hey, so, wie geht's dir denn heute? Und so, sondern dass man dann einfach nur so, weiß ich nicht, quasi sein Leben weiterlebt, natürlich auch Rücksicht auf den Partner nehmen kann. Weiß ich nicht, auch Aktivitäten machen, muss man ein bisschen reinfühlen, so ob das dann gut tut oder nicht gut tut. Aber im Endeffekt ist die Entscheidung, ob der Betroffene darüber reden will oder nicht, liegt bei ihm. So, man kann halt nur das Angebot machen, dass man für ihn da ist, offen ist, vertraut miteinander ist, wohlwollend ist, irgendwie problemlösend ist, und ja, glaube, da braucht man sehr viel Geduld auch.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also man kann viel nicht richtig machen mit den depressiven Menschen. Aber ja, also man darf sich nicht, dann nur weil sich die Person entzieht, sollte man sich nicht auch entziehen, sondern einfach zeigen, dass man da ist, an die Person denkt, vielleicht auch mal von sich berichten, was man gerade macht oder erlebt hat, dass man gerade an die Person denken muss in der und der Situation und gar nicht so viel fragen.
Ja.
Also da fühle ich mich auch immer dann in die Ecke gedrängt und manchmal kann man einfach gar nicht so viel gerade sagen. Man muss ja auch bedenken, dass man meistens, wenn es akut ist, nicht sehr viel erlebt, wenn man depressiv ist, sondern die meiste Zeit irgendwie liegend, sitzend, irgendwo nichts tun verbringt und dann dementsprechend auch gar nichts zu erzählen hat. Was soll ich denn jetzt erzählen, wenn ich dann gefragt werde, was hast du denn gemacht? Ja, nix. Und wenn ich dann am nächsten Tag schon wieder gefragt werde, ja, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Ich kann halt nichts machen. Was nervst du mir jetzt schon wieder und fragst, wie es mir geht und was ich mache? Ich habe dir doch gesagt, ich mache jeden Tag nichts, weil ich mich ausruhe. Also das ist dann, da kann man auch mal ganz schnell aggressiv werden.
Ja, das ist ja auch unangenehm zu sagen, dass man nichts gemacht hat, weil es ja so gesellschaftlich muss man ja irgendwie immer irgendwas machen.
Ja, genau.
So, man weiß ja nicht, keine Ahnung, macht dieses und jenes Hobby und sinnvoll vergleicht sich in den Situationen. Wie bitte?
Die Zeit sinnvoll verbringen, die man hat.
Ja, genau. So, das wird ja irgendwie immer vorgelebt und soll man machen.
Ja.
Und man vergleicht sich in der.
Man hat das einfach nicht. Ich kann das nicht bieten in dem Moment. Wenn mich dann jemand in die Situation bringt, in der ich das dann auch noch sagen muss, dass ich im Moment nichts zu bieten habe, was andere machen, dann ist es noch umso schlimmer.
Ja, dann fühlt man sich doppelt schlecht.
Ja. Genau. Also es tut mir echt leid, die Situation. Die ist total blöd und super schwierig. Und Geduld ist wahrscheinlich das größte Stichwort in dem Moment.
Ja, genau. Also eine Sache will ich noch kurz dazu sagen. Wir sind natürlich keine Therapeuten oder irgendwas.
Nee.
Wir haben jetzt auch irgendwie nicht so die Erfahrung in den Situationen. Und euer Fall, weiß ich nicht, der ist wahrscheinlich, jeder Fall ist da anders und jede Person ist da anders. Deswegen können wir dann nur sagen, was wir denken. Genau.
Sonst wie es uns hoffe ich, geht, ja.
Ja, sonst hoffe ich natürlich, dass es deinem Partner und dir bald besser geht und ihr dann den Zugang zueinander bekommt und ja, genau, dass es euch bald wieder gut geht.
Ja, wir drücken die Daumen.
Ja. Genau, sonst, wir haben noch eine Feedback-Mail bekommen. Also das war eine sehr angenehme Feedback-Mail. Eine Hörerin hört uns seit einiger Zeit, findet es gut. Und was ich aber sehr gut fand, ist, dass sie noch nie ein Feedback-E-Mail geschrieben hat und hatte nur so mit hingeschrieben, ich hoffe, ihr fühlt euch geehrt und wir fühlen uns geehrt. Vielen
ja,
Dank.
Wir fühlen uns sogar sehr geehrt. Das ist ganz toll, sowas zu lesen.
Ja.
Wirklich vielen Dank.
Genau. Gut. Das war's, glaube ich. Oder willst du noch was sagen? Hast du noch einen Gedanken?
Nö, ich glaube, die nächsten Gedanken gibt es in der nächsten Folge.
Okay, weißt du schon, worum es geht?
Nein.
Ich auch nicht. genau, ja, sonst, ich weiß nicht, Vertrauensangst, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da das Gefühl, so, da ist noch nicht alles zu gesagt.
Das kann gut sein, ja. Also vielleicht greifen wir das in der nächsten Folge auch nochmal auf. Und
ja.
Bei mir ist es ja immer so, dass mir, wenn wir hier auf Stopp drücken, dann fallen mir noch so viele Sachen ein. Vielleicht ist das jetzt wieder so. Und dann würde ich nächstes Mal darauf zurückkommen.
Ja, genau. Ich hatte auch irgendwie in der Mitte so das Gefühl, das ist so ein bisschen ausgefranst, das Vertrauensthema. Ich muss jetzt erstmal auf Wikipedia lesen, wie Vertrauen definiert wird. Das ja. macht es mir mit einer Definition immer einfacher, dann sich dem ganzen Thema so zu nähern, und dann nehmen wir es vielleicht nochmal wieder auf. Genau, sonst, ja, Abmoderation. Ihr findet uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt: Spotify, Deezer, Fio, Amazon Podcast, Google Podcasts, Audible, Deezer und so weiter, wie sie alle heißen. Aber wenn ihr auf Apple Podcast seid und uns da abonniert, dann schreibt uns gerne eine Bewertung. Das ist irgendwie ganz gut für den Algorithmus, und dann werden wir öfter gefunden, und dann brechen wir so auch das Thema der Depression weiter auf. Sonst ja, könnt ihr uns überall abonnieren. Genau, das war's, und dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann.